Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo sagte, die Lebensmittelproduktion sei trotz der Auswirkungen von El Niño immer noch gut. Präsident Joko Widodo wird nächste Woche am Belt und Road Forum in Peking teilnehmen. Strategi zur Beschleunigung des Netto Null Emissionsziels. Der Leiter der Indonesischen Agentur zum Schutz von Wanderarbeitnehmern startete Japan einen Arbeitsbesuch ab. Indonesiens Polizei pflanzt Mangrovenbaum Selslinge in Jakarta. Indonesien spielt eine sehr wichtige Rolle in der weltweiten Versorgung mit Zinnrohstoffen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die landesweite Nahrungsmittelproduktion ist derzeit immer noch gut, obwohl das El Niño-Wetter eine Dürre ausgelöst und die Produktionskapazität verringert hat. Präsident Joko Widodo betonte dies, als er am Freitag, den 13. Oktober, die Ernte in Indramayu, West Java, inspizierte. Nach Ansicht des Präsidenten müssen die Auswirkungen von El Niño daher nicht als besorgniserregend für die Ernährungssicherheit Indonesiens angesehen werden, da die Nahrungsmittelproduktion weiterhin anhält. Der Präsident sagte, die Produktion sei immer noch gut, obwohl sie durch Super El Niño leicht gestört wurde. In Indramayu ist die Pflanzenproduktion immer noch gut, da die Bewässerung optimal läuft. Auf 1 Hektar landwirtschaftlicher Fläche können 8 bis 9 Tonnen Getreide oder durchschnittlich 8,6 Tonnen pro Hektar produziert werden. Um den Reispreis auf Verbraucherebene zu kontrollieren, drängt Präsident Joko Widodo darauf, dass Reis aus der staatseigenen Firma für Nahrungsmittel oder Perum Bulog sofort auf den Markt gebracht wird. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums könnte El Niño in diesem Jahr die Reisproduktion bis zu 1,2 Millionen Tonnen reduzieren. Das Ziel der Reisproduktion in diesem Jahr ist es, 30 Millionen Tonnen zu erreichen. Präsident Joko Widodo wird voraussichtlich am dritten Treffen des Belt and Road Forums teilnehmen, das vom 17. bis 18. Oktober 2023 in Peking, China stattfinden wird. Die Veranstaltung dieses Forums markiert den 10. Jahrestag der Belt and Road Initiative BRI. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums Lalu Muhammad Iqbal erklärte am Freitag, den 13. Oktober in Jakarta vor der Presse, dass das BRI-Forum für Indonesien eine wichtige Bedeutung bei der Unterstützung des nationalen Infrastrukturentwicklungsprogramms im Land habe. Exacte Indonesian Verde mit allen beim BRI Treffen an Wesenden Ländern Synergien eingehen, die Bemühungen zur Entwicklung der inländischen Infrastruktur zu unterstützen.
Sampai saat ini, Presiden masih dijadwalkan.
Bis jetzt ist die Teilnahme des Präsidenten an der Veranstaltung noch geplant. Es gab keine Mitteilung über andere Pläne, das heißt, der Präsident hat bisher bestätigt, dass an der Veranstaltung teilnehmen wird. Für Indonesien steht diese Veranstaltung im Zusammenhang mit der Entwicklung der inländischen Infrastruktur. Wir wollen die bestmögliche Infrastruktur im Inland aufbauen und sind uns bewusst, dass wir dies nicht ohne Synergien sowohl mit Parteien im Inland als auch im Ausland schaffen können. Und wir sehen dieses Forum als ein Forum, in dem wir im Rahmen des nationalen Programms zum Aufbau der Infrastruktur im Land Synergien erzielen können. Die Belt and Road Initiative BRI ist ein globaler Infrastruktur- und Energienetzwerkplan, den China vor einem Jahrzehnt ins Leben gerufen hat, um Asien über Land- und Seewege mit Afrika und Europa zu verbinden. China hat Kooperationsdokumente für die Seidenstraße mit mehr als 150 Ländern und mehr als 30 internationalen Organisationen unterzeichnet. Das indonesische Industrieministerium enthüllte die Strategie zur Beschleunigung des Netto-Null-Emissions-Ziels NZE im Industriesektor, insbesondere durch die Minimierung von Industrieabfallbestandteilen und die Reduzierung der Emissionen aus dem Energieverbrauch. Dies teilte Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita am Freitag, den 13. Oktober in Jakarta, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit. Das Industrieministerium stellt fest, dass der Industriesektor derzeit etwa 15-20% der gesamten nationalen Treibhausgasemissionen verursacht. Aus diesem Grund konzentriert sich das Industrieministerium auf die Umsetzung einer Dekarbonisierungsstrategie im Industriesektor unter Einbeziehung relevanter Interessengruppen. Im Allgemeinen besteht die Dekarbonisierungsstrategie im Industriesektor aus dem Einsatz energiesparender und emissionarmer Technologien, dem Einsatz neuer und erneuerbarer Energien, EBT, Energie-, Wasser- und Rohstoffeffizienz sowie Abfallmanagement und Kreislaufwirtschaft. Der Leiter der Indonesischen Arbeitsmigrantenschutzbehörde BP2MI, Benny Ramdhani, forderte indonesische Wanderarbeiter PMI auf, in ihrem Einsatzland die Professionalität zu zeigen. Während eines Arbeitsbesuchs bei dem Verein für technische Zusammenarbeit im Ausland und nachhaltige Partnerschaften AOTS im Tokyo Kenshu Center motivierte Benny Ramdhani indonesische Wanderarbeiter, die in Japan durch Regierungsprogramme an die Regierung, Government to Government, G2G, als Krankenschwestern und Pflegekräfte arbeiten. Derzeit nehmen sie an einem 6-monatigen Sprachkurs in Japan teil. Benny Ramdhani sagte am Freitag, den 13. Oktober, vor der Presse, dass man am Gesicht Indonesiens erkennen werde, inwieweit sich indonesische Wanderarbeiter in den Vermittlungsländern aufhalten. Aus diesem Grund müssen die Wanderarbeiter als Indonesier ihr Bestes geben. Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Nationalen Polizei pflanzte gleichzeitig 250.000 Mangrovenbaum-Setzlinge in 35 regionalen Polizeistationen in ganz Indonesien. Die Beamte der PR-Abteilung in dem Hauptquartier der indonesischen Polizei und die Vertreter des Forums für Medienredaktionsleiter führten am Freitag, den 13. Oktober, die Pflanzungen im Tourismuspark Muara Angke in Nordjakarta durch. Der Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizei, Generalinspektor Sandi Nugroho, erklärte, dass die Aussaat dieser Samen anlässlich des 72. Jahrestages der Öffentlichkeitsarbeit der Nationalpolizei erfolgte, der jedes Jahr am 30. Oktober stattfindet. Sandi sagte, dass die Mangrovenpflanzung die Aufmerksamkeit des indonesischen Präsidenten Joko Widodo auf dem Gipfel des Archipel- und Inselstaatenforums AIS Forum 2023 in Bali sei. Bei einem der Treffen des Forums der Archipel- und Inselstaaten wurde eine Vereinbarung zum Schutz des Meeres als Ressource getroffen, die dem gesamten Leben der Gesellschaft und der Welt zugutekommen kann. Die Nationale Forschungs- und Innovationsagentur BRIN erklärte, dass Indonesien eine sehr wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Zinnrohstoffen spielt, da es über die zweitgrößten Zinnreserven und Produktion der Welt verfügt. Die BRIN-Forscherin für extraktive Metallurgie Tri Arini sagte am Freitag, den 13. Oktober, in einem Seminar mit dem Titel Extraktive Metallurgie und die industrielle Verwendung von Zinn, dass es angesichts des Zinnreichtums in Indonesien besser wäre, wenn wir die Zinnproduktion nutzen könnten. Nach Angaben des Ministeriums für Energie und Bodenschätze, ESDM, verfügt Indonesien über 17% der Zinnreserven und 22% der weltweiten Zinnproduktion. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 26 bis 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 55-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Sie hören nun das Programm Interessantes aus der Heimat, Vorgelesen von Raihan. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen wie folgt. Die erste Information kommt aus Banjarmasin, Südkalimantan. Der Regionale Verwaltungsrat für indonesische Orchidenliebhaber oder PAI Südkalimantan optimiert 8 Naturschutzparks, um den Lebensraum für Orchideenpflanzen vor den Gefahr von Wald- und Landbränden in 13 Bezirken und Städten zu schützen. Die Vorsitzende des Regionalen Verwaltungsrats für indonesische Orchideenliebhaber Südkalimantans, Arinda Dian Susanti, sagte am Mittwoch in Banjarmasin, dass es in Kalimantan 3000 Orchideenarten gibt, deren Lebensraum von Wald- und Landbrandgebieten in Naturschutzparks verlagert wird. Er sagte, die 8 Orchideenschutzparks seien über Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, und Balangan Fertile. Ihr zufolge seien bisher jedoch keine Orchideen in Wald- und Landbränden betroffen gewesen. Arinda Dian Susanti sagte jedoch, dass Rauch und heiße Luft das Wachstum von Orchideenarten hemmen könnten. Wenn Wald- und Landbrände mit einer längeren Hitzeperiode einhergehen, könnte seiner Meinung nach der Lebensraum seltener Orchideenarten vom Aussterben bedroht sein, zumal Orchideenarten Jahre bis zur Blüte brauchen, manche sogar bis zu 20 Jahre. Arinda Dian Susanti sagte, obwohl die Brandherde in Südkalimantan von Torfmooren dominiert werden, dies dennoch die Existenz von Orchideen gefährdet, da ihr Lebensraum in Südkalimantan nicht nur in Landwäldern, sondern auch in Torfmooren oder Sumpfgebieten liegt. Die nächste Information kommt aus dem Bezirk Tulungagung in der Provinz Ostjava. Der Bibliotheks- und Archivdienst des Bezirks Tulungagung in Ostjava bewahrt 2 alte Manuskripte auf, die in altbalinesischen und altjavanischen Buchstaben auf über 300 Jahre alten Holzblättern geschrieben sind. Als sie dem Medienteam im Lagerraum des Bibliotheks- und Archivdienstes gezeigt wurden, waren die beiden alten Manuskripte noch in recht gutem Zustand. Der Beamte des Bibliotheks- und Archivdienstes des Bezirks Tulungagung, Selan, sagte am Mittwoch in Tulungagung, die Manuskripte seien 2019 in der Gegend von Pendopo Kongas Arum, Kusumaningsboso, Pendopo Kongas Arum, Kusumaningbongso, Tulungagung gefunden worden. Ihm zufolge sind die alten Manuskripte in der statischen Archivliste enthalten und werden in einem speziellen Schrank aufbewahrt und dürfen nicht zerstört werden. Der Bibliotheks- und Archivdienst des Bezirks Tulungagung führt derzeit einen Digitalisierungsprozess durch, um der Öffentlichkeit den Zugang zum Manuskript zu erleichtern. Unterdessen sagte Monis Pandu Hapsari, die Kulturaktivistin, dass die ursprüngliche Identifizierung antiker Manuskripte in alten balinesischen Buchstaben und in alter javanischer Sprache verfasst worden sei. Die letzte Information kommt aus Denpasar auf Bali. Der Landwirtschaftsdienst der Stadt Denpasar auf Bali hat am Montag in Denpasar die Innovation Gochip Unified Digital Identity oder GUDI eingeführt, die in Tiere eingebettet ist. Der Leiter des Landwirtschaftsdienstes von Denpasar, Anak Agung Gede Bayu Bramasta, sagte am Montag bei der Einführung der Gochip Unified Digital Identity oder GUDI Innovation in Denpasar, dass die Installation von Mikrochips bei Tieren, insbesondere Hunden, die Ausbreitung von Tollwut in der Gegend verhindern und antizipieren könne. Ihm zufolge erleichtert die Installation dieses Mikrochips seiner Gruppe auch das Sammeln von Daten über Tiere im Dorf Sandurkaja, damit sie die Tieraufzeichnungen herausfinden können. Darüber hinaus soll sichergestellt werden, dass die Haustiere keinen Krankheiten und anderen Viren ausgesetzt werden, wodurch eine sichere, komfortable und friedliche Stadt Denpasar und insbesondere das Dorf Sandurkaja geschaffen wird. Das war Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 14. Oktober. Wir beginnen mit dem historischen Ereignis am 14. Oktober 1921, der Geburt vom General Hoegeng. Hoegeng Imam Santoso oder bekannter als General Hoegeng ist einer der besten Jungen der indonesischen Nation. Nicht nur innerhalb der indonesischen Polizei respektiert wird, ist dieser fünfte Chef der indonesischen Nationalpolizei auch vom indonesischen Volk sehr beliebt. In seiner Lebenszeit wurde dieser Mann, der am 14. Oktober 1921 in Pekalongan, Central Java geboren wurde, als ehrlicher, entschlossener, knapper und mutiger Polizist bekannt. Seine Integrität als Polizeichef zu wahren, war General Hoegeng bereitwillig, ein knappes und sparsames Leben zu führen. Unter seiner Führung wagten es nicht die Kriminellen, sich zu bewegen. Wir kommen jetzt zum Welttag der Standardisierung. Die Geschichte des Welttages der Standardisierung fing von einem Treffen in 1946 in London an. Die Gestaltung der Organisation, die sich auf die Weltstandardisierung fokussiert, zu besprechen. Zitiert auf www.iso.org kamen 65 Delegierte aus 25 Ländern zusammen, die Zukunft der internationalen Standardisierung zu erörtern. Die erste Sitzung wurde zum ersten Mal 1946 in London durchgeführt. In 1947 wurde die Internationale Organisation für Standardisierung ISO offiziell mit insgesamt 67 technischen Sektionen ins Leben gerufen. Jede Sektion ist mit Experten besetzt, die sich auf ein bestimmtes Thema fokussieren. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem historischen Ereignis am 14. Oktober 1973. Dem Thammasat-Studentenaufstand in Thailand. Etwa 100.000 Thammasat-Studenten in Thailand führten am 14. Oktober 1973 einen Aufstand durch. Diese Aktion kam hervor, die Militärregierung von Thanom Kittikachorn zu protestieren und zu stürzen. Dieser Vorfall forderte 77 Todesopfer und 857 Verletzte, die von der Armee des Königreiches Thailands verursacht wurden. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
basuh jiwaku, membahagiakan aku. Bila usahakan kasih dan sayangmu kewujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Sayangku untuknya, ku terus berjanji takkan dianati pintanya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesien startet offiziell CPO Exchange, vorgelesen von Raihan. Indonesiens Handelsminister Zulkifli Hasan eröffnete am Freitag, den 13. Oktober, in Mulia Hotel in Jakarta die Börse für Indonesisches Rohpalmöl oder CPO. Minister Zulkifli Hasan hofft, dass Indonesien zu einer Referenz für die weltweiten Palmölpreise wird. Unter Berufung auf Antara sagte Zulkifli Hasan, dass inländische Palmölunternehmer sich nicht mehr auf die von der CPO-Börsen in Rotterdam und Malaysia festgelegten Preise stützen müssen. Er hofft, dass die indonesische CPO-Börse in Zukunft zu einem Barometer der weltweiten CPO-Preise werden kann, da Indonesien der größte Produzent dieses Rohstoffs ist. Minister Zulkifli Hasan sagte, dass Indonesien CPO-Exporte im Jahr 2022 fast 47 Millionen Tonnen im Wert von 29,62 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Darüber hinaus sagte Zulkifli, dass die Regierung bei der CPO-Börse nur als Vermittler fungiert. Es besteht die Hoffnung, dass die CPO-Unternehmer zur Belebung der Börse beitragen können, damit sie Indonesiens Traum verpflichten können, zum CPO-Barometer der Welt zu werden. Unterdessen sagte Didit Nurdiatmoko, der Leiter von der Aufsichtsbehörde für den Handel mit Warenterminsgeschäften, oder BAPEPTI, dass durch das am 9. Oktober 2023 erlassene Dekret des Leiters der Aufsichtsbehörde für den Handel mit Warendekret des Leiters der Aufsichtsbehörde für den Handel mit Warentermingeschäften festgestellt wurde, dass die indonesische Rohstoff- und Derivatebörse oder ICDX zum Organisator der physischen CPO-Marktes an der Börse ernannt wurde. Darüber hinaus ist der CPO-Handel über die aktuelle Börse freiwillig, also nicht verpflichtend. Allerdings glaubt die DIT, dass die Unternehmen aus der CPO-Branche bereit sind, sich zu beteiligen. Didit erklärte, dass die CPO-Börse Verkäufer und Käufer auf die gleiche Ebene bringen werde, sodass sie Verhandlungsmacht hätten. Am Ende wird ein Referenzpreis für Rohpalmöl oder CPO gebildet. Didit glaubt, dass alle Wirtschaftsakteure bereit sind, sich an der Bemühungen zur Wahrung der Würde vom Rohpalmöl auf dem Archipel zu beteiligen. Die Aufsichtsbehörde für den Handel mit Warentermingeschäften ermutigt außerdem die Klein- und mittelständischen Unternehmen oder UMKM, Kokosnuss Unternehmer und Palmöl Unternehmer an der indonesischen CPO-Börse teilzunehmen. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde für den Handel mit Warenterminggeschäften gibt es derzeit 18 CPO-Geschäftsteilnehmer, die bereit sind, über die Börse zu handeln. Laut Edith ist dies ein sehr guter Anfang und zeigt, dass bei den Wirtschaftsakteuren ein stärker Wunsch besteht, einen faireren und transparenten CPO-Handel zu realisieren. Edith hofft, dass die CPO-Börse ab dem 23. Oktober 2023 voll funktionsfähig sein wird und dann mit der Preisermittlung beginnen kann. Die Regierung hofft, dass es im ersten Quartal 2024 eine Preisreferenz geben wird. Das war unser Indonesien. Auf Wiederhören!
Liebe Hörerinnen und Hörer, es wäre unvollständig, wenn man in die Stadt Lamongan reist, ohne die kulinarische Tour zu machen. Lamongan ist ein kleiner Bezirk in Ossiava und besitzt verschiedene Spezialitäten. Eine davon ist Boranan Rice oder Sego Boranan, das ein traditionelles Gericht von Lamongan, Ossiava ist. Die Verkäufer von Boranan Rice bieten in der Regel von nachmittags bis abends. Dieser Reis wird normalerweise auf den Boden sitzen, auf den Märkten im Bezirk Lamongan verkauft. Der Begriff von Boranan Reis stammt von dem Reisbehälter namens Boranan. einer Art Korb aus Bambus, der oben rund und unten quadratisch ist und an jeder Ecke vier Stützen hat. Mit einer ähnlichen Form benutzen die lokalen Menschen von Lamongan diese Art von Korben auch für mehrere Zwecke, wie zum Beispiel für den Transport und die Lagerung verschiedener landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Im Allgemeinen wird das Gericht mit dem Teller oder der Schüssel serviert. Es ist anders bei dem Boranan-Reis, der das Bananenblatt verwendet und so einem Kegel oder auf Javanisch Pincuk geformt wird und Reisbehälter aus gewerbtem Bambus verwendet. Der Boranan-Reis besteht aus Reis, Gewürzen, Beilagen, Rempeyek-Chips, Gemüse gemischt mit Kokosraspeln, genannt Urap oder Gudangan und Pletuk, einem getrockneten Reis oder Bohnen. Der Boranan-Reis besteht aus Gewürzen, die gemahlen wurden, sowie aus verschiedenen Beilagen, die von Verkäufern angeboten werden, wie Hähnchen, Innereien, Omelette, gesalzenen Eiern, Tofu, Tempeh, verschiedene gegrillten Fischen, Milchfisch, Schlangenkopffisch und Chilifisch. Danach wird der Boranan-Reis mit der typischen würzigen und pikanten Brühe, die aus Galgant, Ingwer, Garnelenpaste, Käfernlimette und eingeweichtem Rohreis als Verdickungsmittel, Kokosraspeln, Schalotten, Knoblauch, Pfeffer, Zucker und Salz überzogen. Liebe Hörerinnen und Hörer, typischer Boranan-Reis, der in anderen Menüs nicht gefunden wird, wird aus gewürztem Mehl hergestellt und in Kugelform gebraten. Gimbal menyok aus maniok. Außerdem kann die Beilage Silifish nicht zu jeder Zeit gefunden werden, weil sie zum saisonalen Fisch gehört. Eine Pincuk oder Portion Boranan-Reis mit Urap Gemüse, Pletuk, Gimbal menyok, Tofu und Tempeh, sowie Rempeyek-Chips kostet nur etwa 6.000 Rupiah bis 17.000 Rupiah. Der Boranan-Reis wird von 4 Uhr 30 bis 8 Uhr 30 und von 16 Uhr bis 4 Uhr 30 morgen im Wechsel zwischen den Händlern verkauft. Die Verkäufer bieten in der Regel ihre Waren, indem sie mit dem Tuch auf dem Rücken tragen. Dieses Gericht ist nur in Lamongan zu finden. Wenn Sie die Gelegenheit haben, Lamongan zu besuchen, sollten Sie den Boranan-Reis, eine Spezialität von Lamongan, probieren. Das war Wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit dem anderen Thema treffen. Auf Wiederhören.
Yang berdiri.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns zum Programm des Undas. Das Programm behandelt heute das Thema Durchbruch der Studenten der Uni Erlangen mit einem Medikament aus Nanoverbindungen von Wasserspinat gegen die Maul- und Klauenseuche in der Viehzucht. Liebe Zuhörer, 5 Studenten an der Fakultät für Veterinärmedizin der Universität Erlangen, Surabaya haben erfolgreich ein Medikament gegen die Maul- und Klauenseuche MKS bei Tieren entwickelt, das aus Wasserspinat hergestellt wird. Die Leiterin des Forschungsteams Anissa Praina Pramita hat dieses innovative Produkt gemeinsam mit den Teammitgliedern Verdika Yudhawardana, Arifa Adwa Firanda und Helaria Krishnadewi erschaffen. Ihre Forschung wurde vom Ministerium für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie durch das Studentische Kreativitätsprogramm PKM im Bereich der exakten Wissenschaftsforschung RE 2023 gefördert. Die Forschung zum MKS-Medikament wurde durch die Neugier des Teams auf die virale Infektionskrankheit in der Viehzucht angetrieben. Laut Anissa habe dies das Team dazu veranlasst, nach geeigneten natürlichen Stoffen für eine wirksame, effiziente und günstige MKS-Behandlung für die Bauern zu suchen. Sie erklärte weiter, dass Wasserspinat viele Vorteile habe, weil die enthaltenen Nanokräuter eine Reihe von Vorteilen für die Tiergesundheit, insbesondere zur Erhöhung der Stabilität und Bioverfügbarkeit von Medikamenten, verfügten. Darüber hinaus könne die Verwendung von natürlichen Stoffen wie Wasserspinat den Einsatz der chemischen Medikamente verringern. Daher habe Wasserspinat das Potenzial, bei einer MKS-Krankheit Antiviren zu produzieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, Anissa und ihr Team fanden heraus, dass die Nutzung von Wasserspinat derzeit noch nicht ausreichend ist und diese Pflanze oft als Unkraut im Wasser angesehen wird. Wasserspinat besitzt in der Tat Verbindungen, die als antivirale Wirkstoffe in Frage kommen. Anissa drückte ihre Hoffnung aus, dass die Forschung von ihrem Team einen positiven Einfluss auf die Veterinärwissenschaft haben werde. Sie hofft auch, dass in der Zukunft weitere Forschungen durchgeführt werden, die das Potenzial anderer natürlicher Stoffe als wirksame und effiziente natürliche Antiviren explorieren können.
Awalnya cinta seindah senja, namun mengapa semakin berbeda? Berulang kali kau gores luka, kata maafmu semua dusta. Awalnya indah kita bahagia, namun mengapa tak lagi sama? Kau gores luka, kata maafmu semua dusta. Kau ulangi lagi kesalahan itu lagi, dan memohon maaf lagi. Lalu kau ulangi lagi. Oh, tak pernah berhenti. Kau ingkari semua janji. Kini saatnya ku pergi. Terus jalani, nyatanya selalu kau sayang.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir ein Kroncong-Lied mit dem Titel Indonesia Adiluhur, gesungen von Mamik Marsudi. Das Lied Indonesia Adiluhur oder Heiliges Erbe Indonesiens auf Deutsch wurde von Suradi Santoso geschrieben und am 21. Juli 2023 auf digitalen Plattformen veröffentlicht. Das Lied erzählt eine Geschichte über die Schönheit der Natur und Kultur Indonesiens. Das Lied ermutigt den Zuhörer auch, für Gottes Geschenk dankbar zu sein und die Liebe zum Mutterland Indonesien zu erwecken. Liebe Musikfreunde, hier ist Mamik Marsudi mit dem Lied Indonesia Adiluhur. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Voice of Indonesia.
Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu, hatiku memalingkan pandang hanya padamu, pada hatimu. Jadilah kamu kekasih yang